Also man könnte beim oberflächlichen Betrachten als erster davon sich fragen, warum das Buch auch in der Bibel ist, wenn man es auch nicht von Gott hat. Aber beim genauen Lesen stellt man fest, dass Gott sehr wohl im Mittelpunkt steht und im Verborgenen alle Geschicke der auftretenden Personen lenkt und niemals so fern ist, wie man vielleicht mal denken mag. Wie wir es auch gerade gesungen haben, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Wir lesen zu Beginn einmal gemeinsam den Text der heutigen Predigt aus Esther 2, 21 bis Esther 3, 6. Und wer kann, steht doch zu Gottes Wort mit auf. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, rieten Bigthan und Teresch, zwei königliche Eunuchen von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde dem Mordechai bekannt und er berichtete es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais weiter. Da wurde die Sache untersucht und als richtig befunden. Und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Und es wurde vor dem König ins Buch der Geschichte geschrieben. Nach diesen Begebenheiten machte König Ahasveros Haman, den Sohn des Hamedata, den Agagiter, groß. Und er erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag um Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte. Da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordechais Begründung anerkannt werden würde. Denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Ich kann euch widersetzen, wir beten noch zusammen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für die Zuversicht und die Gewissheit, dass egal, wie wir uns gerade fühlen oder wo wir stehen, dass wir wissen dürfen, Herr, du bist da. Wenn wir dich nicht sehen, bist du da. Du hast einen Plan und dieser Plan ist gut und dafür danken wir dir. Amen. Ja, also Gott ist niemals so fern, wie man es vielleicht in der einen oder anderen schlimmen oder finsteren Stunde mal denken mag. Gott lässt uns nicht im Stich und um das zu vertiefen, wollen wir ein bisschen genauer in den heutigen Bibeltext einsteigen. Es beginnt mit einem Mann, der im Tor des Königs sitzt. Mordechai. Wer war dieser Mann? Also was wissen wir über ihn, außer dass er eine verblüffende äußerliche Ähnlichkeit mit Sully hat. Wir lesen zu Beginn des zweiten Kapitels im Buch Esther über ihn. Nun war da ein jüdischer Mann in der Burg Susa. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggefährten, die mit Jechonia, dem König von Juda, gefangen weggeführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und er war Vormund von Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Mordechai war ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Sein Urgroßvater wurde damals mit König Jechonia, dem Obersten des Volkes und den kriegstüchtigen Männern von den Babyloniern ins Exil verschleppt. Also er war bereits in vierter Generation im Exil. Zudem lesen wir, dass Mordechai im Tor des Königs saß, was darauf schließen lässt, dass er einen Verwaltungsposten im Persischen Reich innehatte. Denn im Tor zu sitzen war denen vorbehalten, die Beamte, Wachen oder Richter waren. Also das war jetzt nicht irgendein Dude, der auf dem Boden saß und die vorbeigehenden Leute gefragt hat, ob sie einen Euro für ihn haben, sondern der war Teil der persischen Administration. Aber der war kein glänzender Superheld, der war kein König, er war kein Prophet. Er war ein einfacher Beamter, der im entscheidenden Moment treu war und Gottes Gebote nicht vergessen hatte. Außerdem war er, wie wir aus dem Text ja gerade hören konnten, der Ziehvater von Esther. die er nach dem Tod ihrer Eltern aufgenommen hatte. Und so geschah es auch, dass er ihr, als sie schon bereits Königin war, weiter als väterlicher Berater zur Seite stand. In den Versen 21 und 23 haben wir jetzt gerade gelesen, wie er, begünstigt durch seine Stellung am persischen Hof, Zeuge davon wird, wie zwei der Wachen eine Verschwörung gegen den König planen. Wir wissen nicht, was die beiden für ein Problem mit Ahasverus hatten, aber es scheint ja schwerwiegender zu sein, wenn sie ihn dafür töten wollten. Und Mordechai zeigt im Zuge dieses Ereignisses zum ersten Mal seine Treue, nämlich die Treue zum König Ahasverus, auch wenn dieser gar nicht der König seines Volkes war, sondern der König der fremden Macht, unter deren Herrschaft die Israeliten damals standen. Er meldet Esther von den Plänen der Verschwörer und diese erzählt es dem König. Der Fall wird untersucht, die Anklage für wahr befunden und die beiden Schurken werden hingerichtet. Und Mordechai wird mit Gold überschüttet, kriegt Straßen nach ihm benannt? Nein. Seine Tat wird in der Chronik des persischen Königs vermerkt. Statt Ruhm und Ehre zu erhalten, wird er eine kleine Notiz in einer Akte. Und genau so kann sich Treue manchmal anfühlen. Treue kann in bestimmten Situationen einsam machen, weil er gegen einen stehen. Und auch eine direkte Belohnung für Treue, wenn wir treu und standhaft sind, ist ja kein Versprechen, das wir irgendwie einfordern sollten oder dürfen. Aber was wir dürfen, ist uns sicher sein, dass Gott das Protokoll führt. Gott trägt unsere Treue in seine Chronik ein und wird sie nicht vergessen. Wir finden in Gottes Wort noch viele weitere Beispiele für Treue, die nicht direkt mit großem Ruhm und Lob belohnt wird, aber an denen wir sehen, dass Gott nicht vergisst und einen Plan mit uns hat. Josef bleibt treu, als niemand zusieht und lässt sich nicht auf Potiphas Frau ein. Er kommt ins Gefängnis sogar. Später wird er zum zweiten wichtigsten Mann in Ägypten. David hätte Saul zweimal töten können, tat es aber nicht, da Saul der Gesalbte des Herrn war. Und David wurde so später, wie auch verheißen, zum König Israels, ohne das Blut Sauls an den Händen zu haben. Ruth blieb, statt in ihre Heimat zurückzukehren, und wurde dadurch später in die messianische Linie über David aufgenommen. Daniel betete weiter zu Gott, obwohl es verboten war. Er gehorchte Gott in einer sehr gefährlichen Situation, mehr als den Menschen, wurde in der Löwengrube bewahrt und einflussreicher im babylonischen Reich. Also wir sehen, dass Treue oft nicht direkt oder kurzfristig belohnt wird. Aber Treue zahlt sich aus. Treue bedeutet Durchhalten auch im Verborgenen. In Zeiten, in denen wir vielleicht denken, dass Gott gerade fern von uns ist. Treue ist es, wenn wir moralisch richtig handeln, weil wir auf Gottes Willen hören, auch wenn es vielleicht weltlich oder politisch total unklug wirken mag. Treue ist Loyalität, auch wenn gerade keiner zusieht und uns für Bestandhaftigkeit applaudieren kann. Aber wir dürfen gewiss sein, dass Treue zu Gott und seinem Wort sich immer lohnt. So auch hier im Buch Esther. Die Tat Mordechais verschwindet erstmal im Archiv, aber im späteren Verlauf wird sie wieder richtig wichtig. Und der König lässt ihn erst durch seinen Feind Ehre erweisen und macht ihm nach dem Tod Haman sogar später zum zweitmächtigsten Mann nach ihm im Persischen Reich. Aber so weit sind wir noch nicht. In Esther 3,1 lesen wir nun, dass nach diesen Ereignissen der König Ahasverus einen gewissen Haman groß machte. Und man möchte beim Lesen jetzt eigentlich denken, Weil nach diesen Ereignissen zieht sich ja auf die aufgedeckte Verschwörung und die Rettung des Königs durch Mordechai. Also, warum wird Mordechai nicht groß gemacht? Man mag es nicht so recht verstehen, wenn man das alles liest. Es betritt also eine neue Person die Bühne, um mal hier in der Theatersprache zu bleiben. Haman, und jetzt wird es richtig interessant. Denn ein jahrhundertealtes Kapitel wird aufgeschlagen. Es folgt nicht einfach nur die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die im Persischen Reich was zu melden haben, sondern es setzt sich ein uralter Konflikt fort, der viel größer ist, als die beiden sein könnten. Wir lesen nochmal. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Haman wird hier, wie genannt, der Agagiter. Und wer war Agag? Agag war der König von Amalek, dem erbitterten Feind des Volkes Israel. Die erste Erwähnung Amaleks finden wir in Genesis, wo Amalek als Enkel Esaus genannt wird, also aus der Linie, die als Gegenspieler Israels fungiert. Der erste Angriff von Amalek auf Israel ist in Exodus dokumentiert. Die Amalekiter greifen Israel in der Wüste an, als erstes Volk, nachdem Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt wurde. Hier findet auch die berühmte Szene statt, wo Mose seine Hände hebt und solange er das tut, Israel die Oberhand behält. Gott spricht in diesen Versen ein Urteil über Amalek aus. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in dein Buch und präge es in den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Später im 5. Buch Mose wird der Konflikt sogar gesetzlich festgehalten, denn dort steht: Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr dein Gott Ruhe gegeben hat, vor all deinen Feinden ringsherum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Amalek wollte Israel in der Wüste auslöschen und steht damit für den Angriff auf Gottes Erlösungswerk, für den Hass auf sein auserwähltes Volk und für die Zerstörung der Schwachen, wo Gottes Wort uns doch immer wieder darauf hinweist, gerade auf solche Rücksicht zu nehmen. Im 1. Samuel befiehlt Gott schließlich dem König Saul, er soll Amalek vollständig vernichten. Aber was macht Saul? Saul verschont Agag, den König der Amalekiter. Gott verstößt Saul und nimmt ihm seine Herrschaft. Denn was Gott radikal beenden will, das dürfen wir nicht halbherzig behandeln. Sauls Problem war keine offene Rebellion gegen Gottes Willen, sondern im Prinzip ein selektiver Gehorsam. Er hörte so, wie es ihm gerade ganz gut in den Kram passte und nicht, wie es dem Willen des Herrn entsprach. Und selektiver Gehorsam lässt Türen offen oder angelehnt stehen, durch die andere wieder eintreten können. So wie hier in unserer Geschichte. Der Feind, der eigentlich besiegt sein sollte, steht erneut gegen Israel auf. Nicht gegen einzelne Krieger oder ein Heer, sondern gegen das ganze Volk. Haman will sie alle töten. Wir haben es ja gelesen. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein anzulegen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros, das Volk Mordechais zu vertilgen. Und man möchte jetzt denken, okay, da ist einer, der sich nicht beugt und er will direkt das ganze Volk auslöschen. Gut, dass der Junge nicht übertreibt, aber er setzt den Kampf Amaleks gegen Gottes auserwähltes Volk fort. Denn wo kein Israel, da kein David. Wo kein David, da kein Messias. Und wo kein Messias, keine Erfüllung der göttlichen Verheißung. Amalek greift, genau wie damals in der Wüste, erneut Gottes Heilsplan an. Und warum? Weil Mordechai nicht kniet, weil einer standhaft blieb. Und warum tut er das nicht? Warum beugt er sich nicht einfach dem gesellschaftlichen Druck? Wir lesen ja hier, die Knechte des Königs, die im Tor waren, fragten ihn: Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, dass sie es täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man seine Begründung gelten lassen würde, weil er gesagt hatte, er ist Jude. Also seine Arbeitskollegen lagen ihm täglich in den Ohren. Warum machst du das nicht? Warum machst du nicht mit? Musst du unbedingt was ganz Besonderes sein? Du wirst dadurch nur Nachteile haben. Komm, beug dich. Vielleicht kennt der ein oder andere ja solche Situationen, in denen Menschen in unserem direkten Umfeld nicht verstehen, warum wir in gewissen Situationen anders handeln als sie, warum wir nicht den Weg der Welt gehen und warum wir nicht bei ihren Sachen mitmachen wollen. Und hier ist es wichtig, dass auch wir treu bleiben und nicht den Weg der Welt gehen, denn wir gehören gar nicht dazu. Im Brief an die Philipper steht ja, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und nicht genug, dass Mordechai täglich von seinen Kollegen darauf angesprochen wurde. Als er sein Verhalten nicht änderte, da haben sie es Haman gepetzt. Der hatte das bis dahin nämlich gar nicht mitgekriegt. Und sie sagten ihm, was seine Begründung dafür sei. Er hatte ihnen gesagt, dass er Jude ist. Er hatte ein öffentliches Zeugnis abgelegt. Er stand hier treu zu den Worten und Geboten Gottes. Vielleicht erinnerte er sich auch an die Worte aus 5. Mose 25, wo Gott ja sagte, gedenke daran, was Amalek dir antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Vergiss es nicht. Und Mordechai hat es nicht vergessen, was er geboten hat. Israel kniet nicht vor Amalek. Mordechai war aber nicht einfach nur Jude, wir hatten es gelesen, er war aus dem Stamm Benjamin. Und Haman stammte aus der Linie von Agag. Wir haben ja also den Konflikt Saul und Agag plötzlich wieder lebendig vor uns stehen. Weil eine frühere Generation eine Sache halbherzig erledigte, steht eine spätere jetzt wieder erneut vor den Folgen dieses selektiven Gehorsams. Aber Mordechai blieb stehen. Er blieb treu. Treu zu Gott und treu im Widerstand gegen die Feinde Gottes. Und an dieser geistlichen Linie, diesem uralten Konflikt zwischen Israel und Amalek, können wir folgende Punkte sehen. Nämlich, dass geistliche Konflikte nicht einfach mit der Zeit verschwinden, wenn man die Augen zumacht und sagt, gibt's nicht. Dass unvollständiger Gehorsam langfristige Folgen haben kann, die auch unser eigenes Leben überdauern können. Dass Gottes Geschichte über Generationen geschrieben und viel weiter geschrieben wird, als wir heute und jetzt je überblicken können. Aber auch, dass Treue alte Kämpfe beenden kann. Also nicht jeder Kampf, den wir in unserem Leben führen müssen, ist das Ergebnis unserer eigenen Fehler oder Verschuldung oder so. Manche Kämpfe sind viel älter als wir. Aber Gott hält uns hier nicht das Versagen der Vergangenheit vor. Gott vertraut uns in unserer Entscheidung die Zukunft an. Also du bist nicht schuld an dem, was vor dir war, aber du hast Einfluss darauf, was nach dir kommt. Und auch im heutigen Bibeltext können wir ja sehen, dass Mordechai ja nicht für Sauls Verhalten verantwortlich war, wie auch. Das war das Ding von Saul allein. Aber er stand in den Folgen von Sauls Verhalten. Und es kam nun auf ihn an, in der Gegenwart eine Entscheidung zu treffen. Es geht auch nicht darum, in Selbstmitleid zu zerfließen, weil die bösen Vorfahren ja alles so kompliziert für einen gemacht haben. Es geht um unsere Berufung. Es geht darum, dass du genau da stehst, wo der Herr dich hingestellt hat, und dass es auf deine Treue zu ihm ankommt. Wer weiß, welche alten Sachen du durch deine heutige Treue vielleicht beendest. Denn auch wir dürfen uns ja heute die Frage stellen, haben wir vielleicht auch irgendwo einen Agag verschont? Gibt es Bereiche in unserem Leben, in denen wir nur teilweise gehorsam waren? Und so ein Agag kann ja vieles sein. Vielleicht ein kultivierter Stolz, den wir seit langem pflegen. Oder lang gepflegte Bitterkeit gegen Menschen, obwohl wir den eigentlich vergeben sollten. Halbherziger Umgang mit Sünde. Bestimmte Verhaltensmuster, weil die haben wir ja immer so gemacht. So eine Liste könnte man stundenlang fortführen. Denn das, was wir verschonen, bekommt eines Tages Raum. Vielleicht nicht mehr in unserem Leben, aber vielleicht in dem unserer Nachkommen. Aber was wir Gott abgeben, das verliert seine Macht. Und preist den Herrn, dass wir das tun dürfen. Dass wir unsere Kämpfe nicht allein führen müssen. Ein wichtiges Detail an dieser Stelle noch. Treue ist jetzt nicht unbedingt ein offensiver Feldzug. Treue bedeutet Standhaftigkeit in Angriffen. Auch Mordechai kämpft ja nicht aktiv gegen Haman. Der ist ja nicht hingegangen und hat ihm eine Schelle verpasst, sondern er ist einfach stehen geblieben und hat sich nicht gebeugt. Wir müssen das nicht alles proaktiv selber lösen, sondern wir müssen da stehen, wo Gott uns hingestellt hat, als treue Zeugen seines Willens. Und vielleicht bist du ja die erste Person in deiner Familie, die wirklich ehrlich vergibt, geistige Trägheit durchbricht oder nicht mehr vor dem kniet, was vorher alle akzeptiert haben. Und das kann durchaus sehr schwer sein, gerade wenn es unter den Kommentaren der Welt um einen herum passiert. Und das kann sich auch unfair anfühlen. Warum muss jetzt gerade ich diese Aufgabe erfüllen? Warum hätte das nicht schon vor mir passieren können? Aber du bist ja nicht zufällig da, wo du stehst. Hier können wir den Bogen spannen zu dem Vers aus dem Theaterstück gerade, wo Mordechai am Esther ausrichten lässt. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Vielleicht sieht deine Treue heute auch unspektakulär aus, aber Gott schreibt lange Geschichten. Mordechais Treue wird letzten Endes ja auch noch belohnt. Beginnt bei dem unscheinbaren Eintrag in der Chronik, gefolgt von einer schlaflosen Nacht des Königs, endet in der Erhöhung zum zweitmächtigsten Mann im Staat. Obwohl zuerst alles so aussah, als hätte das Böse gewonnen. Und auch am Kreuz sah damals erst alles wie eine bittere Niederlage aus. Die Menschen hatten all ihre Hoffnung in Jesus gelegt und mussten nun mit ansehen, wie er am Kreuz getötet wurde. Gott schien auch hier zu schweigen, aber Gott ist da. Genau wie im Buch Esther. Zu dieser vermeintlichen Abwesenheit Gottes ist mir im Vorfeld ein Lied eingefallen, das fand ich sehr passend. Das Original lautet, God is still on the throne, und heißt übersetzt in etwa so, Gott ist noch immer auf dem Thron und er wird der Seinen gedenken. Obwohl uns Prüfungen bedrängen und Lasten uns bedrücken, wird er uns niemals allein lassen. Gott ist noch immer auf dem Thron, er verlässt die Seinen niemals. Sein Versprechen ist wahr, er wird dich nicht vergessen, Gott ist noch immer auf dem Thron. Er ist da. Und auch Jesus blieb gehorsam und treu, als es ihn alles kostete. Denn am Kreuz sehen wir die vollkommene Treue. Jesus hätte kneifen können, aber er blieb. Er blieb aus Liebe zum Vater und er blieb aus Liebe zu dir. Darum endet die heutige Predigt auch nicht allein mit dem Verweis darauf, dass uns Mordechais Treue ein leuchtendes Beispiel sein soll, sondern auch mit der Aufforderung, stets auf den vollkommen treuen Herrn Jesus zu vertrauen. Denn unsere Treue fängt ja nicht auf unserer eigenen Stärke an, sondern im Vertrauen auf den, der vollkommen treu und gehorsam war. Und am dritten Tage nach seinem Tod durften wir sehen, Amalek, Sünde und Tod haben nie das letzte Wort. Der Feind hat nie das letzte Wort. Nicht über Gottes auserwähltes Volk und auch nicht über die, die zu Jesus Christus gehören. Und darum dürfen wir uns auch heute freuen, ganz egal, wie es jetzt gerade bei uns aussieht, dass Treue zu Gott nie vergeblich ist, dass das Böse niemals endgültig gewinnen wird, egal wie es gerade aussieht, und dass auch der Tod nicht das Ende ist. Denn in Jesus Christus hat Gott uns gezeigt, am Ende steht nicht Amalek, am Ende steht der Triumph des Auferstandenen.
Amen.